Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit Folge 67. Die geprügelten Tage, die so zutraulich begannen. Ein Jahrhundertleben, die Dichterin Hilde Domin.
Abel, steh auf. Es muss neu gespielt werden. Täglich muss es neu gespielt werden. Täglich muss die Antwort noch vor uns sein. Die Antwort muss ja sein können. Wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll die Antwort, diese einzig wichtige Antwort, sich je verändern? Wir können alle Kirchen schließen und alle Gesetzbücher abschaffen in allen Sprachen der Erde, wenn du nur aufstehst und es rückgängig machst. Die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt. Steh auf, damit kein sagt, damit er es sagen kann. Ich bin dein Hüter, Bruder. Wie sollte ich nicht dein Hüter sein? Täglich steh auf, damit wir es vor uns haben, dieses Ja, ich bin hier, ich dein Bruder. Damit die Kinder Abels sich nicht mehr fürchten, weil Kain nicht Kain wird. Ich schreibe dies, ich, ein Kind Abels, und fürchte mich täglich vor der Antwort. Die Luft in meiner Lunge wird weniger, wie ich auf die Antwort warte. Abel, steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen.
Über dieses Gedicht werden wir möglicherweise oder vermutlich sogar noch reden, nämlich was es ausgelöst hat oder haben könnte. Also, dieses Gedicht Abel, steh auf, ist von Hilde Domin und die Stimme, die Sie gehört haben, die gehört Marion Tauschwitz. Sie ist heute unser Gast, sie ist Expertin, Freundin, Mitarbeiterin, Nachlassverwalterin und die letzte Vertraute von Hilde Domin. Autorin und Herausgeberin von 5 Büchern über und mit Hilde Domin, aber vor allem eben auch ihre Biografin. 600 Seiten umfasst ihre große Biografie über Hilde Domin, deren jüngste Fassung 2015 im Zuglampen Verlag erschienen ist. Ihr Titel, Hilde Domin, dass ich sein kann, wie ich bin. Herzlich willkommen, Marion Tauschwitz, und vielen Dank, dass Sie von der Kurpfalz über den Rhein gekommen sind. Sie sind Germanistin, aber auch Autorin. Was haben Sie denn alles noch geschrieben, außer den Büchern jetzt über Domin?
Ja, guten Tag erstmal. Danke für die Einladung. Ich habe in erster Linie viel Freude am Schreiben von Biografien, weil ich mich da erstmal mit der Recherche sehr befasse und dann aber auch eintauchen kann in die Menschen. Das ist mir immer ein großes Anliegen, so die Hintergründe festzustellen, auch bei Domin damals. Das war ja nicht absehbar, in welche Richtungen diese Biografien gehen werden. Ich habe Künstlerbiografien verfasst. Ich habe 2 Romane geschrieben, darunter auch ein Psychothriller.
Wie heißen die Romane gern?
Schlägt die Nachtigall am Tag. Das ist eine Trauerverarbeitung, ein bisschen autobiografisch und sicherlich mein persönlichstes Buch. Und das andere ist Der Gesang der Schneckenhäuser, ein Psychothriller, der sich um Kindesmissbrauch dreht, aber in der Art und Weise, wie es dem jungen Mädchen gelingt, sich von diesem Vater zu befreien. Und spielt eben in besten Kreisen, auch ein bisschen so raus aus dem Milieu, dass man sehen kann, das trifft alle Schichten. Ne? Das ist kein spezielles Problem für prekäre Situationen. Ich bin ja Gott sei Dank und erfreulicherweise sehr gefragt als Autorin für Lexika-Einträge. Da habe ich beim großen baden-württembergischen Lexikon den Eintrag über Hilde Domin gemacht. Und ich schreibe Essays, auch mit der Literaturstadt Heidelberg, da haben wir jetzt gerade mit der IBA, mit der großen Ausstellung, die Architektur, die Heidelberg neu verändern sollen, haben wir ein Logbuch rausgegeben, wo die Literaten und Literatinnen sich eben befasst haben damit, wie eine Stadt sich verändern kann in der Planung. Das ist eine tolle Sache gewesen. Ja, und dann so immer wieder setze ich mich als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Literaturbotschafterin für die Literaturstadt Heidelberg ein, sei das nun beim UNESCO-Welterbe in Lorsch, dass wir da auf die Straße gehen, Menschen ansprechen und versuchen, sie für Literatur, vor allem auch für Poesie zu sensibilisieren. Eigentlich bin ich da ganz auch in der Tradition von Hilde Domin, nämlich den Menschen zugewandt zu sein und mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Hilde Domin war ja eine große, wir reden darüber noch, eine große Literaturvermittlerin, vor allen Dingen natürlich Vermittlerin der eigenen Literatur.
Ja, aber man darf nicht vergessen, auch für andere. Sie hat immer wieder versucht, junge Talente zu fördern.
Sie leben in Heidelberg, Sie sind, glaube ich, auch in Heidelberg geboren.
Nein, ich bin in der damaligen DDR noch geboren, in Sachsen. Aber da habe ich nur 3 Monate gelebt und dann sind wir rübergemacht, wie man da so sagte, ne? Und bin seit meinem ersten Lebensjahr dann im Südbaden groß geworden, okay, in Offenburg.
Aber Sie leben schon lange in Heidelberg.
Ja.
Und das gilt auch für die Hilde Domin. Das war ihr wichtigstes Domizil. Das zweitwichtigste und zweitlängste war vermutlich ihre Kindheit und Jugend in Köln. Sie ist in Köln geboren. Und das dritte dann die Dominikanische Republik. Also in Köln wurde Hilde Domin 1909 geboren. Sie wurde als Hildegard Dina Löwenstein 1909 in Köln geboren. Dieser Nachname ist unverkennbar als höchstwahrscheinlich jüdischer zu identifizieren. Sie ist in eine jüdische Familie geboren. Wer war diese Familie? Wie ist sie da großgezogen worden? Was durfte sie da machen? Wie war die Atmosphäre in Köln? Eine großbürgerliche oder?
War schon eine großbürgerliche Familie. Der Vater, Dr. Eugen Siegfried Löwenstein, war Rechtsanwalt aus Düsseldorf. Die Mutter war, Domin sagte, immer wieder ausgebildete Sängerin, aber das war im Prinzip damals die Ausbildung, die wohl situierte Familien, jüdische Familien, ihren Töchtern haben angedeihen lassen. Eine gute, solide Ausbildung und Gesangsunterricht und Klavierunterricht, damit sie quasi dem Mann eine geistige Unterstützung sein könnten für sein tägliches Berufsleben, ne? Das war der Ausgleich dann zu Hause. Und das war ja dann auch der Angriff der Frauen, dass sie gesagt haben, das will ich nicht länger so machen, ich will mein eigenes Rüstzeug für mich selbst haben. Das war ein assimiliertes Elternhaus. Also Hilde Domin sagt immer, wir haben Weihnachten gefeiert, wir haben Ostereier gesucht. Sie hat auch den jüdischen Religionsunterricht nicht besucht. Sie hat auch nicht Hebräisch gelernt, weil der Vater sagte, Englisch, Französisch, Deutsch, Latein, das ist genug, das reicht. Mehr brauchst du nicht zu wissen, um im Leben zurechtzukommen. Ja, sie hat lange mit dem Begriff Jude gar nichts anfangen können. Sie hat abends mal gefragt ihren Vater, was ist eigentlich ein Jude? Und sagte er, das ist eine Religion, die wir auch haben, aber nicht so praktizieren. Und Domin sagte mir, ich bin Kölnerin. Mhm. In Köln bin ich geboren worden, aber Heidelberg, Sie haben das vorhin angesprochen, Heidelberg hat mich geformt. Mhm. Ne, da wurde sie mit dem geistigen Rüstzeug versehen, während sie im Elternhaus mit dem Urvertrauen versorgt worden ist, dass sie später durch ihr gesamtes Leben ziehen würde.
Da wollte ich drauf hinaus, denn meine zentrale Frage ist doch, heute ist ja so dieser Begriff der Resilienz modern geworden und im Umlauf. Hilde Domin hatte ja in etlicher Hinsicht, sowohl was das Exil betrifft, 20 Jahre oder 22 Jahre.
22 Jahre, klar. Der Exile, sie legte immer Wert drauf auf den Plural.
Als auch was die Beziehung zu ihrem Mann, da werden wir gleich noch drüber reden, betroffen hat. Ja, sehr geplagt, sehr verprügelt, deshalb auch der Titel. Auf der anderen Seite war sie auch irgendwie unerschütterlich, munter, quickig. Das heißt, sie muss, das wäre jetzt meine Hypothese, sie muss in dieser Kindheit und Jugend in Köln von ihrer Familie etwas ungeheuer Wichtiges mitgekriegt haben, ein so großes Paket an Resilienz, dass sie das eigentlich fast unbeschadet, bis auf die Trauer, die das alles mit sich gebracht hat, überstanden hat.
Ja, die Mutter von ihr war im Haushalt sicher tonangebend. Das war, wenn man die Fotos sieht, könnte man denken, Hilde Domin ist eine Miniaturausgabe ihrer Mutter. Miniaturausgabe insofern, als Hilde Domin 1,58 groß war. Und diese kleine Frau hat aber so eine Kraft in sich gehabt und so eine Resolutheit, dass man ganz vergessen hat, wie körperlich kleiner sie ist, weil sie so innerlich groß war. Die Mutter hat sie sehr bestärkt in allem, was die Kinder gemacht haben. Hilde Domin hat sich Kleider entwerfen lassen von ihrem Bruder. Sie durften Tiere haben. Sie durften in der Wohnung toben. Die Mutter hat das alles zugelassen. Und sie durften sich bilden. Das war vor allem auch ganz wichtig, dass sie den Bücherschrank des Vaters, erst den unteren Teil nicht, aber später dann, als sie groß genug, verständig genug war, durfte sie dann alle Bücher lesen. Und sie hat gelesen, bis ihr die Augen zugefallen sind. Sie hat das alles durchgelesen und diesen ganzen Bildungsschatz, den hat ihr das Elternhaus vermittelt, aber auch die Aufrichtigkeit. Denn die Mutter war eine ganz resolute, die kein Süßholz geraspelt hat. Und genauso ist Domin auch geworden. Sie war unheimlich großherzig, aber wenn ihr etwas nicht gepasst hat oder sie unruhig geworden ist, dann wurde sie vehement und dann hat die kleine Faust die Luft durchschnitten wie ein Peitschenhieb und die Worte waren genauso treffend. Und das hat sie bei allen durchexerziert und das hat sie bis zum Lebensende praktisch durchgehalten.
Diese Erziehung, diese Bildung und diese Freizügigkeit, diese Liberalität, auch, ja, ist eigentlich eine wunderbare Erziehung für Kinder, erinnert mich auch, wie es Anna Segers in Mainz mit ihrer Familie gegangen ist. Das war ähnlich. Die durfte auch machen, was sie wollte, wurde immer verteidigt, hat ein wunderbares Verhältnis zu ihrem Vater gehabt, war eine assimilierte Familie. Die waren sozusagen jüdischer jetzt als die Löwensteins waren und hatten auch ja Bekanntschaften, Verwandtschaften zum großbürgerlichen Frankfurter jüdischen Bürgertum. Ja,
ja, da kam ja die Mutter her. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Eine geborene Trier, die aus Frankfurt kam und da auch sehr viel Feedback bekommen hatte von einem großbürgerlichen Frankfurter Elternhaus. Aber eben auch laissez-faire, was so die Religion anbelangt hat. Entsprechend wurde auch Hilde Domins Schulausbildung dann in die Wege geleitet. Sie hat in den Anfangsjahren hat sie Privatunterricht zu Hause gehabt von einer Lehrerin. Und später dann wurde sie auf das Merlo-Mewiesen-Gymnasium geschickt. Das ist von Merlo-Mewiesen gegründet worden, weil deren Vater ihr die eigene Bildung versagt hatte. Und als der tot war, hat sie ihr ganzes Erbe in die Gründung eines Mädchengymnasiums gesteckt. Und auch da wurden die sehr liberal erzogen. Zum Beispiel konnte Hilde Domin schon ganz früh einfach Handarbeit, das hat sie gehasst, das konnte sie abwählen und hat stattdessen ein anderes Fach gewählt. Und sie hat sich in der Politik sehr engagiert, damals schon in Frauenfragen und sich sehr für Europa interessiert und für Europa eingesetzt. Dieser europäische Gedanke, der war ihr sehr vertraut, der hat ihr dann die Abitursnote versaut, denn das passte nicht ins Bild der Prüfer, die von auswärts kamen. Und sie war zum Beispiel bei dem Internationalen Frauentag in Köln 1928, da war sie Delegierte vom Merlo-Mewiesen-Gymnasium, um ihre Schule dort zu vertreten. Also sie hat.
Das ist kaum bekannt in der Öffentlichkeit.
Ja, ja, aber ich habe das alles im Kölner Stadtarchiv recherchiert und da die ganzen Unterlagen vom Merlo-Mewiesen-Gymnasium, die ganzen Jahrbücher.
Da war das noch nicht untergegangen, ja, das Stadtarchiv.
Und dann ist das kurz bevor die Biografie rauskam und ich saß 14 Tage vorher noch in diesem Stadtarchiv. Katastrophe. Da habe ich dann gehört, mein Gott, das ist untergegangen.
Hilde Domin hat sich nie explizit als jüdische Autorin verstanden oder kann ich das explizit auch streichen? Weil von wem ist der Spruch eigentlich? Jude ist der, den Hitler dazu gemacht hat.
Das hat auch Hilde Domin ganz oft gesagt.
Und deshalb war sie Jüdin, ja. Denn Hitler hat sie ja zur Jüdin dann gemacht.
Ja, ja.
Wir reden gleich drüber, auf welchem Umweg, ja.
Ja, sie hat gesagt, ich bin von Hitler zur Jüdin gemacht worden. Man hat mich in diese Schicksalsgemeinschaft hineingestoßen, die ich freiwillig nicht gewählt habe. Das hat sie auch nach ihrer Rückkehr noch nach Deutschland später in dieser Art aufrechterhalten.
Wenn man, das fällt mir jetzt ein, ihre Gedichte auf Bilder, auf Zitate, auf Reminiszenzen, Bibel oder Torah untersucht, dann fällt auf, sie hat ständig und oft biblische Anspielungen,
ja,
direkte Zitate oder abgewandelte Zitate. Mir fällt jetzt auf Anhieb kaum oder gar nichts Jüdisches ein.
Naja, die Bibel und die Tora, die sind ja in ihrem, im Alten Testament klar verwandt und sehr ähnlich. Und wenn Domin Bibelzitate oder Bibelvergleiche bringt, Bibelbilder einbaut, dann stammen die alle aus dem Alten Testament. Und Hilde Domin war sehr bibelfest und deshalb konnte sie auch die Bibel im Prinzip dialektisch umdeuten. Schauen Sie auch dir diesen Abel, steh auf, ja, was wir gerade gehört haben. Bei Schullesungen hat sie immer als erstes gesagt, kennt ihr denn noch Kain und Abel? Wisst ihr noch, was der gemacht hat? Oh, Opfer und Kain hat den Abel erschlagen und so. Ja, und dann kommt das Gedicht und dann sagen die, ja, warum soll der Abel aufstehen? Damit Kain nicht Kain wird. Der Kain ist doch böse. Und das ist das, wenn man dann Hilde Domins Leben sieht und den Werdegang dieses Gedichtes auch, das dann 1969 in dieser Fassung erschienen ist, aber 1946 schon in Santo Domingo angelegt worden ist, dann sieht man, dass es ein Gedicht ist, ein Aufruf zur Vergebung. Nämlich, wenn der Kain, nicht Mörder werden soll, dann muss der Abel quasi auferstehen.
Kain vergeben, bevor Kain zum Mörder wird.
Genau.
Ja. Und also jetzt machen wir mal ganz platte Küchenpsychologie. Die Hilde Domin, der Abel, ja, und zwar ein Doppelter. Sie ist einmal das Opfer als politisches Opfer der Nazis, aber sie ist auch das Opfer ihres Mannes. Da müssen wir gleich noch oder bald drüber reden.
In Santo Domingo, das kann man jetzt
und
sehr gut einführen.
Und das ist eines der ersten Gedichte, ja, die sie geschrieben hat. Denn sie hat ja das vorweg schon mal sehr, sehr spät angefangen zu schreiben. Erst mit, wie alt war sie da?
So 46, 36, sagt man so. Aber kann man auch nicht so sagen, denn ab 1931 hat sie die Gedichte von ihrem Erwin Walter Palm rezensiert, korrigiert, ausgebessert, Stellung
aber
dazu genommen.
Aber keine eigenen Gedichte.
Nein, keine eigene, aber das ist Lektoratsarbeit at its best. Ne? In dieser Zeit in Santo Domingo hat Palm, das sieht man in Briefen, diese Metapher gebraucht, wenn deine Gedichte, also wenn dein Opfer so gut angenommen wird von Gott, also der Fangemeinde, dann werde ich dir deinen Atem abdrehen, deinen göttlichen Atem, der das bewirkt, dass deine Gedichte so gut angenommen werden, dann werde ich zum Kain werden. Und da hat sie geschrieben im Brief, dass der Vergleich mit Kain und Abel, das hat sie entsetzt. Wie kann der Mann, den sie liebt, ihr androhen, den Atem abzudrehen?
Wir reden drüber, warum der Erwin Palm so gesponnen hat.
Und daraus entstand vielleicht dann viel später auch nochmal in Heidelberg ein Gedicht, das jetzt hierzu ganz gut passen würde. Ars longa. Der Atem in einer Vogelkehle, der Atem der Luft in den Zweigen, das Wort wie der Wind selbst, sein heiliger Atem geht es aus und ein. Immer findet der Atem Zweige, Wolken, Vogelkehlen, immer das Wort, das heilige Wort, einen Mund. Das passt eigentlich, finde ich, hierher, denn sie war überzeugt, dass das Wort, das ihr heilig ist, für das sie kämpfen wird, dass das überleben wird. Immer wieder wird das Wort gehört werden und sie wird dieses heilige Wort, den heiligen Atem, nicht aufgeben. Und sie kannte zu der Zeit ja zum Beispiel noch nicht Rosa Ausländer. Aber Rosa Ausländer hat ja auch mit diesem Atem ein und aus, ne? Dieses Ein- und Ausatmen, was so wichtig ist. Und deshalb darf man jemandem nicht die Luft nehmen, darf die Abel-Luft nicht abschnüren.
Als Kind hat sie das ja gehabt, die Familie, die Erziehung hatte ja genau diese freie Luft.
Diesen Atem
von
erlaubt,
Gott
ja.
Gegeben. Ja, 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 nicht nur erlaubt, sondern auch vermittelt. Und das ist die, dieser ungeheuren
Ganz
Resilienz.
Ganz bestimmt, die Freiheit des Wortes wurde da hochgehalten.
1929 ist sie nach Heidelberg gekommen zum ersten Mal, also zum Studieren, zum Bleiben. Besucht hat sie die Stadt vorher vermutlich schon. Sie hat sich für Rechtswissenschaften zuerst eingeschrieben, was vermutlich der Karriere des Vaters geschuldet war.
Ja. Da ist schon so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Warum Heidelberg? Weil da schon ihre Cousine Edith Löwenstein gewesen ist. Die zwei Cousinen sind mit Sicherheit zusammen in die Uni, haben sich gegenseitig bestärkt und haben beide Jura studiert. Jura sicherlich aus Rücksicht auf den Vater, weil der ihnen ein gutes Elternhaus garantiert hat. Und Hilde hat aber dann schon gleich angefangen, in dieser Zeit sich auch noch anders zu orientieren. Nationalökonomie, die heutige Volkswirtschaft, hat sie sehr interessiert, diese Zusammenhänge mit Wirtschaft und mit Wachstum.
Ich kenne sie nur als Blonde. Sie ist aber eine dunkelhaarige, sie ist dunkelbraun, glaube ich, gewesen.
Ja, also die Jugendbilder sieht man ja auch, wenn Sie das kleine Foto anschauen. Also eine ganz hübsche, dunkelhaarige, dunkellockige Frau. Und sie hat dann dieses Eingefärbte gehabt, vor allem als sie nach Deutschland zurückgekommen ist.
Warum?
Ja, weil sie nicht als dunkle Jüdin gelten wollte. Also das hat sie ganz bewusst aufgegriffen, dieses Vorurteil, das man hatte, wenn man diese dunkelhaarigen jungen Mädchen sieht, denken sie an Selma Meerbaum, denken sie an Rosa Ausländer, alles sehr hübsche, dunkelhaarige, dunkelgelockte Frauen, die dann versucht haben, aus diesem Image irgendwie wegzukommen, rein äußerlich.
War das mehr instinktiv oder war das Angst, wollte sie nicht mit dem Nazi-Erbe, das natürlich in der Bundesrepublik noch geherrscht hat.
Das war schwierig und man hat ihr damals gesagt, bei der Rückkehr im Zug haben einige sie angesprochen und haben gesagt, sagen Sie nie, dass Sie Jüdin sind. Das wird Ihnen hier in der Bundesrepublik nicht gut bekommen. Und das war so eine Angst, die dann doch drin saß. Ne? Nach außen so forsch hat sie aber diese Angst doch immer verinnerlicht, die Angst versehrt zu werden.
1930 schon ist sie in die SPD eingetreten. Also sie war sicher keine Politikerin, sie war sicher keine Agitatorin, aber sie war ein politisch bewusster Mensch. Das expliziteste war, dass sie den Aufruf, Willy Brandt zu wählen, mit unterschrieben hat. Aber ansonsten war sie doch eher, also vor allen Dingen dann, wenn die Forderungen extremer wurden, eher zurückhaltend oder hat sich dann zurückgenommen.
Ja, sie wollte in gewisser Weise Notrufer sein. Sie sagte, sie ist zurückgekommen als Rufer, als Ruferin. Politisch hat sie sich nicht nur da engagiert, zum Beispiel als 1965 die Ausländergesetze verschärft werden sollten. Da hat sie das Gedicht »Ich will dich« geschrieben. Und das fängt auch wieder so an. Freiheit, ich will dich. Auffrauen, du Geleckte, mit Glassplittern will ich dich spicken, dass du niemandes Ball wirst und auf der Zunge stichst und stachelst und nicht rundgeleckt werden kannst. Und dann hat sie das nochmal geschrieben, als dann die Krise der Tschechen war und die russischen Panzer einrollten.
August 1968.
68, dann hat sie das wieder aufgegriffen. Und das ist so ein Beispiel, finde ich, dass die Domingedichte kein Verfallsdatum tragen. Die sind anwendbar für jedermann zu jeder Zeit. Und das ist auch letztlich das Handwerk, das Domin beherrscht hat. Sie hat die Gedichte, ich nenne das, entindividualisiert, sodass jeder sich wieder darin finden kann. Graue Zeiten heißt das Gedicht. Soll ich es mal lesen?
Ja, bitte.
Ja, also 1966 geschrieben. Als so alles in Bewegung war, ne? Als so die vorrevolutionären Gedanken kamen und Domin gemerkt hat, hier passiert wieder was, auch die Nazis kommen wieder hoch. Graue Zeiten. Es muss aufgehoben werden, als komme es aus grauen Zeiten. Menschen wie wir unter ihnen, fuhren auf Schiffen hin und her und konnten nirgends landen. Menschen wie wir unter ihnen, durften nicht bleiben und konnten nicht gehen. Menschen wie wir unter ihnen, grüßten unsere Freunde nicht und wurden nicht gegrüßt. Menschen wie wir unter ihnen, standen an fremden Küsten, um Verzeihung bittend, dass es uns gab. Menschen wie wir unter ihnen, wurden bewahrt. Menschen wie wir unter ihnen, Menschen wie ihr unter ihnen, jeder, kann ausgezogen und nackt gemacht werden, die nackten Menschenpuppen nackter als Tierleiber unter den Kleidern, der Leib der Opfer. Ausgezogen die noch morgens die Schalen um sich haben, weiße Körper. Glück hatte nur, wer gestoßen wurde von Pol zu Pol. Die grauen Zeiten. Ich spreche von den grauen Zeiten, als ich jünger war als ihr jetzt. Und das ist so aktuell geblieben.
Ja.
Das ist, das hat Gültigkeit bis heute. Und das kommt auch durch die Art und Weise, wie Domin eben das neutralisiert und anwendbar macht für jedermann.
Also sie entindividualisiert die Sätze, ihr Schicksal, aber sie entpersonalisiert nicht. Also dagegen ist dazwischen, muss sehr genau unterschieden werden, die Person Hilde Domin und ihre Lebenswege
schimmert immer durch.
Da drin, sie schimmern durch, aber die Identität Hilde Domin ist es nicht. Es hat was mit ihrem Leben zu tun, aber es ist nicht zwangsläufig gebunden an ihr Schicksal.
Nein, also jeder kann sich dieses Gedicht anereignen. Denken Sie an das Gedicht Wen es trifft. Das ist so das längste Gedicht, das hat sie 1953 geschrieben und hat quasi ihr ganzes Leben darin aufgearbeitet, auch das Leben mit Palm. Und das hat viele Einzelpassagen. Wen es trifft, der wird aufgehoben wie von einem riesigen Kran und abgesetzt auf einer Straße, wo nichts mehr gilt. Man wird durch die äußersten Siebe des Schmerzes gepresst, dass nichts mehr übrig bleibt und die Knochenhaut bloß liegt. Also sie hat diesen Schmerz so dramatisch beschrieben, aber ohne jetzt blutrünstig werden zu müssen. Aber sie hat die Bilder gefunden, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist ein Schmerz, den Menschen erleiden, wenn sie eine schwere Krankheit haben. Aber das ist auch der Schmerz, den Menschen erspüren, wenn sie von der großen Liebe verlassen werden oder politisch
verfolgt werden
oder fliehen müssen. Also das ist auf allen Ebenen anwendbar. Und deshalb hat sie selbst in ihren Poetikvorlesungen gesagt, also die Gedichte sollen magische Gebrauchsgegenstände werden, anwendbar für jedermann, in jeder Situation.
Das finde ich einen schönen Ausdruck, magische Gebrauchsgegenstände, weil das so natürlich ein Widerspruch ist oder besser gesagt dann so eine wunderschöne Dialektik.
Ja, die Magie, die wohnt diesen Gedichten ja noch inne. Und sie hat aber auch immer Wert darauf gelegt, dass die Gedichte Gebrauchsgegenstände werden, nämlich man soll mit diesen Gedichten arbeiten. Und sie sagte, Poesie und Gedichte schreiben ist wie Liebe machen, nämlich man wird gut drin, je öfter man das probiert.
1931 kommen wir auf das Liebemachen von der Hilde Domin, und zwar jetzt im weitesten Sinne Liebemachen. 1931 im Sommersemester in Heidelberg, da lernt sie, ich sage, ihr Unglück kennen. Sie würde mir heftig widersprechen, vermutlich, wenn sie hier sitzen würde. Da lernt sie Erwin Walter, gell, heißt der Walter?
Erwin Walter Palm
kennen.
Erwin nach dem Erfinder, der Bauer des Straßburger Münsters, Walter nach dem von der Vogelweide.
Also auch am Namen unschwer zu erkennen, aus jüdischer Familie. Wer war das, wo kommt er her, wie alt war der zu der Zeit? Hilde Domin war da 31 minus 9, sind 22.
Und Erwin war 20.
Aha, 2 Jahre jünger.
Er kam aus Göttingen. Okay. Und hat in Heidelberg studiert, weil er seinem großen Idol Stefan George folgen wollte, der den guten Vertrauten Gundolf in Heidelberg hatte, der Lesungen gemacht hat. Aber der Gundolf ist dann leider sehr, sehr früh gestorben. Palm hat gar nicht seine Lesungen besuchen können.
Da fällt mir nur ein sarkastischer Spruch jetzt ein, so schlechtes Leben, wie Stefan George geführt hat, so schlecht hat sich Erwin Walter Palm nach seinem Vorbild genommen. Ich mag Stefan George überhaupt nicht, er heißt bei mir intern nur der Kinderficker, komm in den totgesagten Park. Das ist eine Aufforderung, Jungens nicht nur zu verführen, sondern zu missbrauchen einfach im Park.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, und wenn man die Biografie liest und immer wieder dann auch Hinweise liest, zu wem sich Erwin Walter Palm, also zu Stefan George, einen sehr, sehr guten Freund gehabt, den Kaspari, mit dem ist er durch die Städte gezogen und hat es sich gut gehen lassen, und den Kaspari, den hat er geliebt, sagt er.
War er bisexuell oder war das nur platonische Bisexualität?
Ich denke schon, das war mehr, wenn man auch die Tagebücher liest, wen er in Oxford dann auf der Flucht getroffen hat. Das waren alles Männernamen auch.
Er war ein kleiner Mann, er war auch klein.
1,62.
Er war sehr schlank, small. wirklich gut aussehend, schon als Junge, auch als alter Herr hat er gut ausgesehen. Sie haben mich drauf gebracht, in der Tat, Charlie Chaplin ähnlich.
Ja, im Alter, ja.
Ich verstehe jede Frau oder auch jeden Mann, wenn sie bi- oder homosexuell sind, warum man sich in so einen Typ verlieben kann.
Hat eine Aura um sich, ne? Er war sehr charismatisch, strahlte so eine ständige Melancholie aus. Später hat man erfahren, dass er sehr depressiv war. Das hat man in Santo Domingo dann vor allem in den Briefen von Hilde immer wieder gehört. Aber sein Gesicht war beherrscht von diesen vollen Lippen, von den großen schwarzen Augen. Und er hat sich so einen künstlerischen Anstrich gegeben, indem er eine lange schwarze Locke immer ins Gesicht hat reinhängen lassen. Also der Mensch war vom ersten Augenblick an etwas völlig anderes, als es Hilde Domin in ihrem soliden Elternhaus erlebt hatte. Das war schon so ein künstlerischer Impetus.
Also bohem, exotisch, südländisch, ja.
Kurz, er war in allem das exakte Gegenteil von Hilde Domins Vater, der so solide und geduldig war. Ja, ein Paradiesvogel.
Okay.
Das war wirklich ein Paradiesvogel mit bunten Schwingen. Aber diese Schwingen waren nicht dazu gemacht, jemanden zu tragen. Also das war kein Lastentier, sondern dieses Paradieshafte, glaube ich auch, wenn man später immer wieder fragte, warum ist sie bei ihm geblieben?
Ja, klar.
Der hat die Welt verzaubert im ersten Exil in Italien. Das wollte er erleben wie Goethe. Er wollte eintauchen in dieses ganze antike Gefühl. Sie tranken Wein. Er hat angefangen, Antiquitäten zu sammeln. Dabei haben sie schon gesehen, dass auch in Italien Mussolini die Befehle rausgegeben hat, alle Marienbilder in den kleinen Läden abzuhängen, weil
Sie
Maria,
sind, wir können das mal einholen. Sie sind 1932 zusammen nach Italien gegangen. 1932 waren sie aber in Deutschland noch nicht von den Nazis verfolgt, sondern sie sind nach Italien gegangen, weil Erwin Walter Palm archäologisch interessiert war und wohl eine archäologische, wissenschaftliche Karriere im Sinn hatte auch. Er hat auch geschrieben, aber sehr unglücklich.
Er war unglücklich, weil seine Mutter hochschwanger in Bordighera gewesen ist und dann zurück zur Geburt doch nach Hessen gekommen ist. Denn sonst wäre er Italiener geworden und das war ja das, was er überhaupt anstrebte. Und er dachte, Rom machen wir, weil ich dann über Rom ein besonderes Werk verfassen werde. Ich werde was rausbekommen, was einzigartig ist. Und dann werde ich Ehrenbürger von Rom und dann bin ich endlich Italiener und kann eintauchen in die Antike.
Aber zunächst wollen Sie studieren in Rom.
Da muss man sagen, dass Hilde Domin dann gesagt hat, also wenn wir ein Auslandsstudium machen, dann muss ich vorher einen Abschluss haben. Einer von uns muss fertig sein, das ist ganz wichtig. Und sie hat dann ihren Diplom-Volkswirt gemacht. Diese Rolle hat man später nach ihrem Tod ganz oben im Schrank, da wird man noch viel finden. Da hat man die große Schriftrolle gefunden, das Examen von Hilde Domin als Diplom-Volkswirt. Hat kein Mensch gewusst. Hat Hilde Domin nie in den Ring geworfen, dass sie ja doch eine Diplom-Volkswirtin ist. Also das zählte gar nicht. Ne? Sie war mit der Literatur und mit Erwin verbandelt. Alles andere war bodenständig.
Wo haben Sie in Italien gelebt, in Rom?
Wollten Anfang, das war die Bedingung der Eltern, die das ganze Geld von Hilde Domin, die das Geld auch gegeben hatten, dass Hilde Domin ihre Nationalökonomie weiter forttreibt und dann an diesem berühmten Institut Alfieri, ein Privatinstitut in Florenz, da ihren Doktor macht. Deshalb sind sie nach Florenz.
Wäre vernünftig und logisch gewesen.
Aber beides war er wie nicht. Und drum hat er gesagt, ich versauere hier, hier kann ich gar nichts machen. Ich muss wieder zurück nach Rom. Und Hilde ist mit ihm nach Rom gezogen, weil es auch klar war, ohne sie wird er hilflos sein. Er war im Alltag untauglich. Hilde hat die Wohnung besorgt, Hilde hat Deutschunterricht gegeben.
Das Geld mit besorgt,
hat
ja?
Hat das Geld
also alles,
mitgebracht. Ja, sie hat den Lebensunterhalt versorgt und das hat sie immer durchgehalten eigentlich. Ne? Und das hat Erwin Walter Palm auch anerkannt, schon in frühen Jahren war ihm klar, die kann alles viel schneller, viel besser als ich, vor allem was den praktischen Alltag anbelangt.
Das ist sehr gut, wenn man zu faul ist, das selbst zu lernen und selbst zu tun. Seine Frauen oder seine Frau dafür zu loben, dass sie das sehr viel besser kann.
Ja.
Also subjektiv, weil es bequem ist, kann ich es von seiner Perspektive aus verstehen, dass er so ein Arschloch war, aber ich lasse dieses Wort auch stehen. Also gerade heute, vielleicht ist es ein bisschen wohlfeil aus der Perspektive von 2026, ihn als Arschloch, als Macho,
ja, das würde ich so
Arschlochparadies
als ein zu bezeichnen. Ein verwöhnter Macho.
Ja, aber viel mehr, denn das kann ja jetzt durchaus die Stelle sein, in der wir darüber reden. Er hat sie massiv verprügelt auch, ja, also...
Er hat sie auch geschlagen.
Wir wissen es nicht, wie häufig und wie stark das war. Aber das haben Sie ja irgendwie auch gefunden in den Texten oder Notizen oder Briefen von der Hilde Domain, dass sie Angst hatte, verkrüppelt zu werden, um ihre körperliche Unversehrtheit,
ja,
weil sie so von Erwin Walter Palm verprügelt wurde.
Sie hat in Santo Domingo eine Abtreibung gehabt und eine Fehlgeburt.
Und also wozu sie war Erwin Walter Palm gezwungen hat.
Ja, quasi für beides war er verantwortlich. Und sie sagte dann, ich habe das Kind nicht behalten, weil Erwin so wütend war. Und ich bin dann am ganzen Körper blau und grün und braun nach Haiti geflohen, weit weg, und habe ihm alle Arztunterlagen auf den Tisch gelegt. Also da kann man nicht sehr viel anderes folgern aus dieser Zeit.
Das ist aber nur einmal gewesen, aber Sie haben ja entsprechende Stellen und entsprechende Klagen.
Sie hat immer wieder Angst, ja, dass er eben, wenn er so cholerisch und jähzornig geworden ist, dann hat er sich nicht mehr in seiner Gewalt gehabt, ne? Sie hat ihn auch da immer wieder geschützt.
Bis zu ihrem Lebensende hat sie der Öffentlichkeit eine heile, harmonische Beziehung vorgespielt in der Öffentlichkeit.
Das war ja dann auch der Aufschrei, als meine Biografie erschien. Der Ulla Hahn hat die erste Rezension abgegeben. Mein Verleger war ganz selig. Ey, Ulla Hahn wird in der Zeit darüber schreiben. Und die hat einen Verriss geliefert. Will uns Marion Torschwitz wahr machen, dass Hilde Domin hörig war, diesem Erwin Walter Palm. Ich habe den doch erlebt. Das war ein Ehepaar in großer Harmonie, die Hand in Hand 56 Jahre lang durchs Leben schritten.
Also darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Nein. Er hat sie nicht nur zur Abtreibung gezwungen, er hat sie nicht nur geprügelt, sondern er hat ihr jahrzehntelang Schreibverbot, also Dichtverbot.
Gedichte schreiben ist Männersache.
Für ihn durfte sie
Sekretärinnendienste, die waren in Ordnung. Ne?
Aber sie durfte nicht für sich schreiben. Wie kann man denn so bekloppt sein? Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Er hatte selbst literarischen Ehrgeiz. Er wollte Autor sein, er wollte schreiben. Das heißt, er war
nicht Autor, er wollte Dichter sein.
Er wollte Dichter sein.
Ja, hat auch eine Dichterzeitung zusammen mit dem Kaspari rausgebracht, ne? Und er war der Dichter, und es war ganz klar, Frauen können nicht schreiben, Frauen dürfen nicht schreiben. Und darum hat er sie ja in Santo Domingo ihr den Dichteratem abwürgen wollen und hat dann gesagt, wenn du schreiben willst, dann geh in die Menstruationshütte in die Berge, denn das, was du tust, ist unrein. Mein Fakt ist, dass Erwin blieb in der Hauptstadt Santo Domingo und Hilde Domin lebte in den Bergen. Die haben sich also im Alltag nicht oft gesehen.
Und er hat sich rumgetrieben und weiß der Teufel mit wem gevögelt. Wir können es nicht.
Ja, das kann ich so hart nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wessen Freundschaften er gesucht hatte, denn er war ja ein großer Lorca-Verehrer. Und der Lorca war vom Typ her auch homosexuell.
Ja.
Und er war vom Typ her, vom Äußeren her, auch ein bisschen so wie Erwin. Also in diese Art von Menschen hat er sich sehr verliebt. Und wenn er später nach dem Krieg von Santo Domingo aus den lateinamerikanischen Kontinent bereist hat, dann war er oft in Künstlerkreise eingeladen. Da hat er Silvester immer auf homosexuellen Gehöften verbracht.
Offensichtlich war diese Beziehung ein doppeltes Missverständnis, sowohl von seiner Seite aus als auch von ihrer Seite aus. Ich habe jetzt keine so große Lust, mich weiter um den Erwin Palm, um ihn zu kümmern, sondern mich um die Hilde Domin zu kümmern und zu fragen, ja, warum um Himmels Willen macht die ihr Leben lang diesen ganzen Scheißtrick mit, wo sie doch schon als Kind und als Heranwachsende und als junge Frau so toll erzogen worden ist und schon den Durchblick und das richtige Leben eigentlich schon hatte. Warum führt sie, wenn sie das richtige Leben entdeckt und genossen hat, dann 70 Jahre lang ein falsches Leben?
Für sie war das kein falsches Leben, denn sie hat ihm 1931 einen langen Brief geschrieben: Wenn immer du Hilfe benötigst oder eine Frau brauchst, dass ich für dich da sein werde, um dir beizustehen, um dir zu helfen. Und daraus leitete sie später dann ihre Mindestutopie ab. Sie sagte, nicht verlassen und nicht im Stich gelassen zu werden, das ist die Mindestutopie, ohne die es sich nicht lohnt, Mensch zu sein.
Sie verhält sich, als ob der Erwin Walter Palm der einzige Mann auf der Welt gewesen wäre. Sie ist doch um Himmels Willen intelligent genug, dass sie sich ausrechnen kann, naja, es gibt auch noch andere Männer und es gab ja auch in ihrem Leben andere Männer, die ihr gefallen haben. Sie hätte sich ja auch, was Palm angeht, endgültig entlieben können und einen anderen Mann für ihre Liebe suchen können.
Warum aber hat sie der das hätte gemacht? Vielleicht nicht dazu geführt, dass sie Dichterin wird. Denn sie brauchte diesen, die Marie-Louise Rinse hat mal gesagt, sie brauchen den Tränenfluss. Das ist klar, ne? Sie brauchte das Unglück, damit das alles aus ihr raussprudeln kann.
Das ist ein romantisches Motiv, dass wir meinen, glauben zu müssen, um literarisch produktiv sein können. Das hat im Falle von der Bachmann zum Beispiel gestimmt, das hat im Falle von der Domain gestimmt und in vielen
von
anderen.
Zählern,
aber
ne?
Also, wir haben beide, ja. Sie und ich auch in meiner Arbeit, genug Autoren, Autorinnen getroffen, wo wir gelernt haben, dass es auch ohne geht.
Das war ja auch die Frage, warum hat Hilde Domain so viel Erfolg gleich gehabt mit ihren Gedichten? Das sind ja nun keine besonderen Metaphern oder Nein. hat nicht die Spitzen, die Nein. der Zählern hat. Aber genau das hat man geschätzt. Das war ja die erste Rezension von Walter Jens, der geschrieben hatte, die Dichterin hat lange gewartet, bis sie zu uns sprach. Und wir sehen, sie hat keine krausen Metaphern gebraucht, sondern sie spricht wie wir. Sie benutzt eine einfache Sprache. Und Domin sagte auch, ich will zu den Menschen reden und deshalb will ich nicht überkandidelt sprechen und will nicht so wie Celan Ingenieurskonstruktionen mit meinen Sätzen bilden, sondern man soll mich verstehen. Aber eben entindividualisiert, jede Ebene sollte sie verstehen. Und man spürte, das ist eine Frau, die ist durch alles durchgegangen. Mhm. Denken Sie an das Gedicht Bitte. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Ganz am Schluss steht dann, es taugt die Bitte, dass wir aus der Löwengrube, aus der Flut, aus der Höhle immer wieder versehrter und heiler zu uns selbst entlassen werden.
Gibt es im Grunde genommen, wenn wir jetzt über die Rezeption der Gedichte reden, auch über die frühe, auch über die späte noch, eine Art Missverständnis? Denn alle Leserinnen, alle Leser beziehen die Gründe für ihr Unglück auf Verfolgung, auf Exil, auf politische Hintergründe, während es bei Hilde Domin mindestens immer ein Doppeltes ist, wenn nicht zur übergroßen Mehrheit das Unglück mit Palm.
Das war der Auslöser, der praktisch das Gedicht als Augenblick von Freiheit. Sie hat sich mit diesen Worten dann in dieser trostlosen Situation befreit, ja. Aber die Bilder des Exils, die haben sie geprägt. Die haben sich eingebrannt bis auf die Herzhaut. Und diese Bilder sind immer wieder eingetaucht, noch in ganz, ganz späten Jahren. Es gibt dieses Gedicht »Ein blauer Tag«. Nichts Böses kann dir kommen an einem blauen Tag. Diese Bilder des Exils haben sich in Hilde Domins Herzhaut gebrannt und tauchten auf zu Zeiten, wo man es gar nicht vermutet hat. Ein blauer Tag. Nichts Böses kann dir kommen an einem blauen Tag. Ein blauer Tag. Die Kriegserklärung. Die Blumen öffneten ihr Nein. Die Vögel sangen Nein. Ein König weinte. Niemand konnte es glauben. Ein blauer Tag. Und doch war Krieg. Gestorben wird auch an blauen Tagen, bei jedem Wetter. Auch an blauen Tagen wirst du verlassen und verlässt du. Begnadigst nicht und wirst nicht begnadigt. Auch an blauen Tagen wird nichts zurückgenommen. Niemand kann es glauben. Auch an blauen Tagen bricht das Herz.
Von wem spricht sie da? Von der Hilde Domin, die verlassen wird? Oder von einem Krieg in der Welt? Oder ist das ein Reflex auf die tatsächlichen Verfolgungen auf die Fluchten und die Zustände im Exil.
Im März 1959 wurde sie gerade von ihrer zweiten großen Liebe, dem Verlagsleiter des Fischer Verlags, Rudolf Hirsch, verlassen. Der wollte eine Liaison mit ihr.
Die hatten aber keine Beziehung, ne?
Oder auch doch, da oder, weiß oder man nicht so. Also es gibt Briefe, es gibt die Gedichte. Sie spricht da sogar von das Kind, jetzt habe ich es verloren. Und ich wurde auch von Marbach gefragt, ja, was ist jetzt? Glauben Sie, die hat was mit dem gehabt oder ja, nicht? Ja. Sie hat ihn sehr geliebt. Und lesen Sie Domins Roman Das zweite Paradies durch. Da arbeitet sie diese ganze Geschichte auf. Und da kommt Rudolf Hirsch auch vor und da kommt auch Palm vor und sie vergleicht diese beiden immer und die sind sich so ähnlich in der Art und Weise, wie sie Domin emotional auch ausbeuten. Also der hat sie da verlassen im März 1959. Aber was ist das dann mit dem König? Ein König weinte, ein blauer Tag, die Vögel sangen nein, der Krieg wurde erklärt. Und da gibt's dann die Tagebucheinträge von Stefan Zweig, der zur selben Zeit am selben Ort war wie Hilde Domin im Exil 1939 im September in London. Und dann sind die an den Bristol-Kanal weiter und da hat King George the Sixth, also König Georg der Sechste, der in dem Film The King's Speech diese große Rede hält, der hat den Deutschen den Krieg erklärt. An diesem schönen blauen Tag, schreibt Stefan Zweig, man kann's nicht glauben, die Luft ist lau, der Himmel blau, die Vögel zwitschern und ein König erklärt den Krieg. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an so eine Duplizität der Ereignisse denke. Und nachher im Interview hat der König den Journalisten gesagt, dass er so sehr bedauere, den Krieg on such a beautiful blue day erklären zu müssen. Und da haben wir also 50 Jahre, die hier in diesem Gedicht sich zum Reigen zusammenschließen. Sommer 1989 war der erste Todestag von Erwin Walter Palm. Auch an blauen Tagen wird gestorben. Auch an blauen Tagen. Ne? Und dann geht sie zurück. Wie war das, als ich meine Gedichte zusammengefasst habe? Auch an blauen Tagen wirst du verlassen. März 1959 war sehr schönes Wetter, als sie da in die Schweiz gefahren ist und in dieser wunderbaren Natur war und alles hat Revue passieren lassen. Und sie schrieb dann, die Dichterin könnte einem fast leid tun, wenn man diese Gedichte liest. Ne?
Marion Tauschwitz, vielen Dank für diese stupende und absolut überzeugende Interpretation dieses Gedichts. Ich denke, wir machen hier mal keinen Punkt, sondern nur einen Gedankenstrich und beenden mit diesem Gedankenstrich den ersten Teil unseres Podcasts, die erste Folge über Hilde Domin und starten dann mit der zweiten Folge, indem wir mit ihr und mit Erwin Walter Palm ins Exil gehen.